Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Hierzu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Als sie 40 wurde, ist sie zum ersten Mal mit einer Kamelkarawane aufgebrochen. Seither sind 27 Jahre vergangen. Agnes von Helmont ist also inzwischen 67 und hat immer wieder ihre Alltagskleidung gegen das Beduinentuch getauscht. Statt über das Kopfsteinpflaster von Osnabrück ist sie durch den Sand von Israel, Ägypten, Algerien oder Botswana gelaufen, allein oder mit Gruppen. Und weil sie damit nicht aufgehört hat, ist sie heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur, um von ihren Wüstenerfahrungen zu erzählen. Schönen guten Morgen, Frau von Helmold.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Was ist die Wüste in all den Jahren für Sie geworden?
Die Wüste ist immer mehr geworden. Am Anfang war es für mich ein noch ganz fremder Raum, der mir aber dann doch gleich bei meiner ersten Reise sehr, sehr vertraut war, sodass ich also eigentlich das Gefühl hatte, das ist sowas wie meine Seelenheimat. Und dann war das im Laufe der Jahre so, dass ich immer wieder ganz, ganz neue Erfahrungen gemacht habe, sowohl mit mir selber als auch mit der Wüste in den jeweiligen Ländern oder mit meinen Partnern, mit denen ich zusammen Karawanen leite oder eben auch mit den Menschen, die mitgekommen sind.
Könnte man denn sogar sagen, dass sie vielleicht sogar so ein bisschen was wie eine Freundin geworden ist, die Wüste, oder wie eine Begleiterin oder eine Ratgeberin?
Ja, die Wüste ist für mich sowas wie eine kleine Lebensschule und eine, die ich sehr, sehr wertgeschätzt habe bislang und die aber auch gleichzeitig sehr herausfordernd ist. Auf jeden Fall ist es etwas, das muss ich unbedingt sagen, etwas, was mich einfach total erfüllt.
Etwa 2 Jahre meines Lebens habe ich im Wüstensand geschlafen, bedeckt vom Sternenhimmel, von der Wüste gerufen, gefordert, geschliffen und erfüllt. Das schreibt Agnes von Helmold auf ihrer Homepage. Und durch diese 4 Worte möchte ich mich mit Ihnen heute im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur bewegen. Von der Wüste gerufen, gefordert, geschliffen und erfüllt. Wann hat die Wüste Sie gerufen?
Es gab, ich glaube, mit 36 Jahren für mich eine besondere Lebenssituation, wo sich die Lebensumstände völlig veränderten. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich mit meiner alten israelischen Studienfreundin verabredet für einen Besuch in Israel. Und Amira hatte gesagt, naja, auf jeden Fall wirst du dann auch die Wüste kennenlernen. Zu dem Zeitpunkt war ich wirklich in einer schwierigen Lebenssituation, weil ich mich aus meiner Ehe verabschiedet hatte. Und ich habe gedacht, naja, die Wüste ist schon ein guter Ort, um einfach mich jetzt ganz neu auszurichten in meinem Leben und zu schauen, was ist wirklich das, was wichtig ist für mich. Und dann gab es aber sehr ungewöhnliche Ereignisse, so dass ich letztendlich gar nicht in Israel landete, sondern plötzlich in der Sahara war.
Was für ungewöhnliche Ereignisse waren das?
Da müsste ich vielleicht eine halbe Stunde mehr Sendezeit von Ihnen bekommen. Aber kurz und gut, es war so, dass ein Tunesier mir klargemacht hat, dass mein Ort in der Wüste wäre. Und die Umstände, wie das zustande kam, die waren wirklich mehr oder weniger abenteuerlich, sodass also Familie, Freunde alle gesagt haben, bist du denn des Wahnsinns? Wie kannst du dich auf sowas einlassen? Und es gab eine Seite in mir, die wusste einfach, das muss ich tun. Und das kann ich jetzt einfach gar nicht näher erklären, was das für eine Seite ist oder ob das jetzt der Ruf der Wüste ist, der da an mich ergangen ist. Also ich habe da im Laufe des Lebens immer ganz viele verschiedene Antworten dazu gegeben und ich habe gesehen, die lösen sich einfach alle wieder auf. Und die Frage, was hat mich wirklich dahin gebracht? Da habe ich vor ein paar Jahren mal einen kleinen Dreizeiler von Merit Oppenheim gelesen. Da habe ich gedacht, ja, so irgendwie wird es gewesen sein. Und zwar schreibt sie, ohne Weg, ganz ohne mich kam ich dahin. Und da habe ich gesehen, ja, es gibt etwas, das gründet noch tiefer als unser Ich-Bewusstsein vielleicht. Und das scheint auch eine Rolle zu spielen bei Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben.
Aber die Wüste hat ja auch schon in ihrer Kindheit eine Rolle gespielt, obwohl sie auf einem Bauernhof in Westfalen aufgewachsen sind.
Ja, das Wort Wüste gab es für mich schon als kleines Mädchen, weil meine Eltern hatten dort eine Weide. Und da war ganz klar für mich, die Wüste ist eben kein leerer, toter Ort, sondern einer, der sehr fruchtbar ist. Und von daher hat mich das Wort Wüste nie geschreckt, so wie manche Menschen denken, oh je, das ist also jetzt wirklich ein ganz toter, karger, harter Raum. Und für mich war es ganz normal, mit dem Wort Wüste aufzuwachsen. Dann kam dazu, dass es wunderbare Sandwege gab hin zu diesem Gebiet. Und das habe ich sehr geliebt, dort einfach manchmal im warmen Sand zu sitzen. Oder es kam dann meine Großmutter, die brachte aus der Stadt Datteln und Feigen mit, also klassische Wüstenfrüchte. Und das war sicher auch sehr speziell, weil im Dorf kannte sowas niemand. Und für mich war das alles sehr stimmig, ohne dass ich jemals an irgendwelche Wüsten dieser Welt gedacht hätte. Ich kann mich nur erinnern, dass ich, als ich dann den alten Dirke Weltatlas bekam, dass ich auf der Afrika-Seite immer auf dieses gelbe Feld geschaut habe. Aber ich habe mich nie auseinandergesetzt mit irgendwelchen geografischen Fragen.
Bis Sie 36 wurden und dann dem Ruf der Wüste gefolgt sind. Womit hat die Sie denn gelockt damals? Also wohin sind Sie der Wüste gefolgt?
Ich glaube, als die Amira sagte, ja, geh doch auch mal in die Wüste, lern das kennen, da gab es schon eine Anbindung an das, was über alte Bibelgeschichten eben auch überliefert worden ist. Von wegen, das ist ein Ort, wo Klarheit entstehen kann, wo einfach eine neue Ausrichtung kommen kann. Und ich glaube, da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt und war aber wohl der Meinung, dass das wahrscheinlich eine sehr, sehr harte Geschichte sein würde. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich damals zum ersten Mal intensiver mit Zen beschäftigt und auch meine ersten Zen-Erfahrungen gemacht. Und da war irgendwie klar, wie wichtig das ist, von den Illusionen des Lebens wegzukommen und zu lernen, Realität wirklich zu erkennen.
Und in der Tat scheint es ja hart gewesen zu sein und immer noch hart zu sein, sonst hätten Sie nicht gesagt, die Wüste hat mich gefordert. Inwiefern hat die Wüste Sie gefordert?
Also auf der äußeren Seite gibt es natürlich die Herausforderungen in Form von Hitze, die manchmal sehr heftig sein kann. Und für mich persönlich gibt es insbesondere die Herausforderung von starken Winden oder auch Sandstürmen. Das bekommt mir überhaupt nicht gut und das ist einfach eine Seite, die ich nicht liebe, wo ich also immer ganz froh bin, wenn ich nicht im Kampf sein muss mit all diesen Dingen, sondern das einfach nehmen kann, so wie es gerade ist. Und aber ich glaube, die eigentlichen Herausforderungen, die liegen auf der inneren Seite.
Und wodurch hat die Wüste Sie geschliffen?
Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich mit dem Ego, dass die nicht immer ganz einfach ist, weil ja damit manchmal auch Enttäuschungen verbunden sind, wenn wir merken, dass unser Selbstbild ins Wanken gerät, wenn die Selbsterkenntnis kommt, wir vielleicht auf irgendwelche Schattenseiten blicken müssen. Da bietet die Wüste mir eigentlich noch bis heute in jeder Karawane auch eine ganz, ganz private Lektion für mich.
Und das vierte Wort war erfüllt, also die Wüste hat sie gerufen, gefordert, geschliffen und erfüllt. Womit hat sie sie erfüllt?
Ich glaube, diese große Einladung der Sandwüste, sich einfach dieser Natur hinzugeben und dort einfach zu sein, das ist etwas, was einen sehr öffnenden Charakter hat. Und auch offenbar viele Dinge, die hier aus der Balance geraten sind in unserem Alltagsleben, wieder ein Stück richten. Und diese Öffnung führt natürlich dazu, dass zum Beispiel Gefühle wie Verbundenheit oder Dankbarkeit, dass die plötzlich ganz, ganz stark ins Zentrum treten, ohne dass ich jetzt was Besonderes dafür machen müsste. Das ist ein ganz lebendiger Prozess, der dort entsteht.
Deutschlandfunk Kultur, wo Agnes von Helmold gerade von ihrer ersten Wüstenreise erzählt hat, aus der sich die meditativen Wüstenreisen entwickelt haben, die sie mehrfach im Jahr seit vielen Jahren jetzt anbieten. Was erwartet da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Also wenn sich jemand entscheidet, so durch die Wüste zu gehen, wie ich das gerne organisiere, dann ist es so, dass es zunächst heißt, dass wir komplett aus unseren Gewohnheiten und aus dem üblichen Alltag und aus unseren Komfortzonen heraustreten müssen. Und da ist auch gefragt, ob jemand bereit ist, etwas zu riskieren, zum Beispiel also auch ein Stückchen Sicherheit aufzugeben und auch ein Stückchen Offenheit mitzubringen für vielleicht einen ganz neuen Schritt, der anstehen könnte. Und auch eben für eine große Überraschung offen sein, die sich ganz oft ereignet, nämlich dass viele Menschen sehr, sehr fixe Vorstellungen davon haben, was für sie im Leben gerade wichtig ist und was denn jetzt dran ist. Und in der Wüste ereignen sich manchmal radikal andere Dinge. Und es ist wunderbar, wenn man sich einfach ganz unvoreingenommen und ohne, dass es irgendwie verzweckt wird, darauf einlassen kann.
Also das ist die Philosophie hinter der Reise, öffnet euch und riskiert was?
Ja, auch. Es geht einfach darum, sich selber und dem Leben, den anderen Menschen oder auch allen Lebewesen einfach wieder nahe zu kommen und vielleicht auch etwas wiederzufinden, was uns hier im Alltag abhanden kommt. Zum Beispiel sowas wie Momente im eigenen Rhythmus zu leben oder einfach nur da zu sein. Das Sein an sich, das kommt einfach sehr, sehr kurz mittlerweile hier. Wir müssen uns pausenlos beeilen und Leistung bringen. Wir müssen immer besser performen. Und das ist eine ungeheure Anstrengung. Und das merke ich, das bringen die Menschen mit in die Wüste. Und dann ist manchmal am Anfang eine Ermüdung von all diesen Dingen sehr deutlich spürbar, aber doch eben auch etwas, wo wir wiederfinden können, das, was uns eigentlich wirklich wichtig ist in der Tiefe. Das macht alle Menschen sehr froh, wenn sie das erleben können.
Und dabei helfen Sie dann den Gästen, die diese Reise mitmachen? Also darin besteht das Meditative?
Das Meditative besteht erstmal darin, dass wir also nicht eine feste Zielsetzung haben, sondern dass es wirklich darum geht, einfach mit den tieferen Räumen unseres Inneren in Kontakt zu kommen. Und dafür kann es sein, dass das Gehen in der Wüste unterstützend ist. Es kann aber auch sein, dass einfach die ganz stille Meditation auf einer Düne unterstützend ist. Das ist sehr unterschiedlich.
Und wenn ich nicht gehen möchte, setze ich mich aufs Kamel und lasse mich schaukeln.
Genau, so ist das. Ein Punkt ist einfach, dass ich sehe, dass vor allen Dingen auch Frauen oft sehr, sehr erschöpft sind und es einfach unglaublich heilsam ist, mal für eine kleine Weile in einem Feld einzutauchen, wo sie einfach mal nicht sich kümmern müssen und sorgen müssen und sich total verausgaben, sondern einfach erleben, es gibt auch etwas im Leben, da bin ich auch getragen und das geht natürlich über die äußere Logistik, für die ich auch verantwortlich bin, natürlich hinaus. Und das ist sicher dann auch etwas, was erfüllend erlebt wird.
Zur äußeren Logistik gehört immer Gepäck. Was kommt mit und was wird zurückgelassen?
Wir brauchen nur die nötigsten Dinge, die wir fürs Schlafen brauchen, wobei wir dort eine Schlafmatte auch gestellt bekommen. Man braucht einen Schlafsack, dann ist es sinnvoll, eine Tasche oder einen Seesack zu haben, um einfach ja, nach einer Woche mal eine Garnitur Wäsche wechseln zu können. Dann ist ganz wichtig, ein gutes Tuch zu haben, um den Kopf vor der Sonne schützen zu können und vernünftige Schuhe.
Gutes Tuch, ist das dieses lange Beduinentuch oder wozu raten Sie da?
Ja, also es heißt in der Tradition, das ist der Shesh. Und das ist einfach ein ganz langes Kopfwickeltuch. Wobei, damit es einigermaßen hält, 3 Meter Länge ganz gut sind. Und Tuareg, die lieben dann auch mal 7 Meter Länge oder 11 Meter Länge, um einen gigantischen Turban machen zu können. Und das wird dann da schon wieder eine Statussache und eine Sache von Stolz. Bei uns ist es so, dass wir die ganz einfachen Formen wählen. Und da kann auch schon mal sein, wenn das ganze Äußere machen und tun, abfällt, dass wir in einer Stunde aussehen, als hätten wir da uns gerade eine Kopfwickel gemacht oder so.
Was ist mit Handys? Was ist mit Uhren?
Das lassen wir alles zurück. Also meine Einladung ist, sich selber die Chance zu geben, einfach mal aus den Räumen, die für uns von Zeit und Raum eben geprägt sind, auszutreten. Und da sind all die Mechanismen, die uns auf der äußeren Ebene helfen, uns zu orientieren, die sind ganz oft hinderlich, weil die uns ganz massiv an Gedankenwelten zurückbilden und auch an Kontrolle. Und wenn wir das mal bewusst lassen und uns einfach mitnehmen lassen, uns der Situation hingeben, dann ist das eine wunderbare Einladung, einfach auch tiefere Erfahrungen machen zu können.
Was, Frau von Helmold, passiert, wenn ich damit nicht fertig werde, diese tieferen Erfahrungen zu machen? Also wenn mir diese Ruhe total auf die Nerven geht oder dieses auf mich zurückgeworfen sein, wenn ich damit überhaupt nicht klarkomme?
Also zunächst ist so, dass mir fast jeder vorher sagt, ich möchte endlich mal Stille erleben. Und die Idee ist, dass die Wüste einem diese Stille beschert. Und dann ist es aber ganz oft so, dass da, wo der übliche Alltagslärm abfällt, so wie das in der Wüste in der Regel ja ist, wird oft der innere Lärm sehr laut. Und wir nehmen wieder bewusst wahr, was uns im Innersten eigentlich bewegt. Also angefangen von, was uns stört oder was wir haben wollen, worüber wir empört sind, unsere Unzufriedenheit und all die Dinge, mit denen können Leute natürlich in Kontakt kommen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine, die ich natürlich sehr begrüße, ist, dass wir anfangen, uns das Geschehen wirklich bewusst zu machen, was da eigentlich los ist. Und dann ist immer die Anfrage, mag ich mich drauf einlassen? So, wenn jemand das Gefühl hat, das ist mir zu viel, ich will das gar nicht, dann muss er das natürlich nicht. Ja, und wenn jemand das Gefühl hatte, da bin ich immer drum rumgeschlichen in meinem Leben, kann sein, das ist gut, sich da mal einmal auszuhalten in dieser Verfassung. Und natürlich kann ich, wenn ich eine Möglichkeit habe, Menschen dabei unterstützen. Es gibt ganz oft ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, die in der Gruppe selber sind, weil oft die Menschen unglaublich viele Kompetenzen auch mitbringen. Und dieses sich öffnen können heißt immer auch Ballast wegzugeben. Und es geht halt nicht nur um die Kilo beim Gepäck, auf die wir gern verzichten, sondern eben vor allen Dingen auch ein Stückchen innere Freiheit zu gewinnen und nicht so sehr gebunden zu sein von dem, was uns im Vordergrund immer prägt.
Welche gesundheitlichen Voraussetzungen muss ich eigentlich erfüllen? Weil Sie vorhin sagten, es kann sehr, sehr heiß werden und natürlich auch sehr stürmisch.
Also eine normale körperliche Belastbarkeit ist ausreichend. Es ist nicht notwendig, dass man jetzt in besonderer Weise trainiert ist oder besonders sportlich ist. Aber man sollte schon eine stabile Herz- und Kreislauffunktion haben. Oder ich denke zum Beispiel auch, wenn jemand schon mal psychotische Episoden hatte oder sonstige massive Entgrenzungszustände, die er selber nicht mehr handeln konnte, dann wäre die Wüste wahrscheinlich nicht der richtige Ort. Dann würde ich immer empfehlen, die Reise nicht zu machen.
Unser Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur ist die Sonderpädagogin und Körpertherapeutin Agnes von Helmold, die mehr als 50 Kamelkarawanen durch die Wüste begleitet hat und dabei vermutlich auch die vielen Besonderheiten kennengelernt hat, weil Wüste ja nicht gleich Wüste ist. Was unterscheidet zum Beispiel den Sinai von der Namib-Wüste?
Also die größten Unterschiede, die wir in den einzelnen Wüsten der Welt finden können, sind die zwischen Sandwüstenarealen und Hamada, Stein- und Geröllwüsten oder eben auch Gebirgszügen bis hin auch zu Hochgebirgszügen von über 4000 Metern Höhe. Und ich selber liebe es, in die Sandwüste zu gehen, weil das für mich eine urweibliche Form von Natur ist, wo ich mich wirklich hineinbegeben kann. Das heißt, ich bin nicht nur in solch einem Raum, ich kann in dieser Sandwüste sitzen. Ich stehe nicht nur, ich sitze, ich liege sogar in der Sandwüste. Und das ist ein sehr, sehr unmittelbares Naturerlebnis, was eben auch eine sehr aufnehmende Qualität hat, weil die Sandwüste weich ist und ganz eben auch oft wunderbar warm.
Nun werden alle Ihre Touren von erfahrenen Wüstenführern begleitet. Was verlangt das Leben in der Wüste den Männern, diesen Männern und ihren Familien ab?
Meine Partner, mit denen ich heute zusammenarbeite, sind im Wesentlichen nur noch Halbnomaden, weil in vielen Ländern der Nomadismus mittlerweile verboten wurde. Sie sind eigentlich Söhne der Wüste und haben ihre Wurzeln in den Wüsten und kennen eben auch dieses ganz einfache, ganz karge Leben und haben es gelernt, ganz bewährte Formen des Überlebens in der Wüste zu entwickeln. Und das ist das, was sie uns zur Verfügung stellen und was uns einfach überhaupt erstmal ermöglicht, in dieser ganz ursprünglichen, ganz einfachen Form da zu sein.
Und die schleppen all die Matratzen und das Gepäck und die kochen auch für sie und machen abends Fladenbrot. Also das ist alles deren Sache.
Also schleppen müssen sie nicht für uns, das machen die Kamele. Wir sind ja immer mit einer großen Tross von Tieren unterwegs. Aber sie sind zunächst mal für die Führung und auch für unsere Versorgung zuständig. Und das ist der Punkt, wo ich auch immer in dieser Position bin, wo ich mich führen lassen muss. Ich bin also nicht da irgendwie eine Chefin, die jetzt alles in der Hand hat, sondern genauso wie jeder andere in der Gruppe sich ein Stückchen anvertrauen muss, muss ich das auch immer wieder. Und ich kann zwar große Routenabsprachen treffen, aber im Detail könnte ich mich niemals im Gelände alleine orientieren, weil das sehr diffizil ist in der Sandwüste. Und nur wenn Menschen dort zu Hause sind oder vor allen Dingen auch dort geboren sind, haben sie oft diese Fähigkeit, Richtung einzuhalten und sich ganz klar und zuverlässig zu orientieren. Und dann geht es weiter damit, dass sie uns versorgen. Und da ist mir immer wichtiger geworden im Laufe der Jahre, dass das auf der äußeren Ebene für uns erstmal sowas wie eine Komplettversorgung ist, sodass keiner da irgendeine Form von Diensten hat. Das, was wichtig ist, dass man das eigene Bündel schnürt oder das eigene Nachtlager herrichtet. Und diese Freiheit ermöglicht, dass jeder ganz neu schauen kann, wie ist denn das in meinem Leben mit der Balance auch vornehmen und geben. Und was ich einfach beobachte, ist, dass es entweder hier Mechanismen gibt von wegen, ich kaufe mir etwas und habe dann Forderungen und zur Not werde ich hier reklamieren, wenn mir was nicht passt. Aber wir kennen weniger, dass uns gegeben wird, dass einfach aus vollem Herzen wir etwas bekommen oder eben genauso umgekehrt etwas geben. Und wenn ich wieder auf Frauen schaue, ist so, dass ich einfach sehe, dass fast alle Frauen wesentlich mehr geben oder geben müssen auch, als dass sie wirklich auch mal getragen werden. Und ich finde, das ist total wichtig, dass man ganz bewusst sich entscheidet, wo bin ich denn gerade mit meinem Leben? Steht es an, dass ich irgendwie etwas von meinem inneren Reichtum, von meinen Schätzen, von meiner Tatkraft hier gebe und unterstütze, einfach auch mal für jemand anders da bin? Oder geht es darum, dass ich genau das Gegenteil erlebe?
Sie haben, Agnes von Helmholtz, im Laufe der Jahre einen Trance-Tanz kennengelernt, die Hadra, und da hören wir mal kurz in die entsprechende Musik rein. Ist die Hadra ein Tanz, den die Männer lehren oder die Frauen?
Beide. Also sowohl Frauen geben Hadra weiter als auch die Männer. Oft wird es in einer sehr viel einfacheren Form praktiziert, zum Beispiel auch nur mit Trommeln, als wir das jetzt hier eben gehört haben. Und die Hadra, diese Form von Trance-Tanz, ist etwas, was aus der arabischen bzw. islamischen Kultur kommt und in manchen besonderen Formen speziell auch aus dem Sufismus. Und ich selber habe Hadra kennengelernt als eine Möglichkeit von Tanz, die sehr, sehr heilsam sein kann. Also es gibt Marabus, die praktizieren Hadra als Angebot, wenn jemand körperliche Probleme hat. Es wird bei psychischen Problemen angeboten. Oder die Menschen sagen manchmal auch, da hat jemand seine Seele verloren. Und in der Hadra kann er seine Seele wiederfinden.
Also wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe und Hadra tanze, kann das helfen?
Ich habe einmal die Situation erlebt, da war ein Beduine, der war nicht mehr in der Lage zu gehen. Und ich vermute, dass also irgendwie eine massive Wirbelblockade war oder etwas dergleichen. Und der ist in diese Trance gebracht worden und das ging hinterher wieder. Also ich vermute, dass sich da auch auf der statomotorischen Ebene etwas gelöst hat. Aber ich glaube, die tiefere Wirkung besteht darin, dass wir in einen Energiefluss geraten, der die Möglichkeit hat, also unsere Muskulatur, unsere Faszien und alles wieder zu lösen. Und dadurch können eben auch organische Dinge wieder ins Lot kommen.
Und darf ich fragen, was der Tanz bei Ihnen ins Lot gebracht hat?
Ja, ich hatte, nachdem ein Freund von mir gestorben war, mit dem ich auch manchmal zusammengearbeitet hatte in der Wüste, habe ich einen Gehörsturz bekommen, als ich mich vor seinem Tod von ihm verabschiedet habe und hatte dann massiven Tinnitus. Und diese üblichen Angebote aus der Schulmedizin, die hatten eigentlich alle nicht geholfen, auch keine Entspannungstechniken und dergleichen. Und da ich sehr neugierig war, immer schon, und wissen wollte, wie wirkt denn eigentlich die Hadra, hatte ich darum gebeten, dass ich das mit einem Maraboma praktiziere. Und das war dann auch so, dass das eine sehr, sehr tiefgehende Erfahrung für mich war, die aber über das Tanzen weit hinausging. Und als dieses ganze Prozedere, was sich über Tage hinweg zog, zu Ende war, da habe ich plötzlich ganz überrascht festgestellt, ich habe überhaupt keinen Tinnitus mehr. Und das fand ich schon wunderbar.
Also es ist wirklich eine Reise ins Innere. Je mehr Sie davon erzählen, desto klarer wird mir, was die Teilnehmer da erwartet und welche Chance in dieser Wüstenkarawane liegt, die man mitmacht. Auf der anderen Seite muss man sicherlich auch immer mal wieder auf die politischen Verhältnisse gucken, der Länder, in die Sie reisen. Ägypten, Libyen, Tunesien, Marokko, das wechselt ja auch immer mal wieder. Und damit verbunden auch die Sicherheit. Richten Sie sich da eigentlich nach den Vorgaben des Auswärtigen Amtes oder woher wissen Sie, wie sicher Sie sind auf der Reise?
Also das Auswärtige Amt spielt da weniger eine Rolle, weil die sich versuchen abzusichern und auch Reisewarnungen ausgeben, wo also eigentlich überhaupt kein Grund besteht. Für mich ist es wichtiger, von den Leuten vor Ort informiert zu werden, beziehungsweise auch auf gesamtpolitische Situationen zu reagieren. Zum Beispiel war klar, dass ich genau schauen musste, als der arabische Frühling kam, was geht jetzt noch? Mhm. Und dann war klar für mich, also ein Land wie Ägypten möchte ich auf keinen Fall im Moment bereisen. Libyen war auch komplett verloren. Und dann muss ich einfach auch schauen, was halte ich für mich persönlich für sicher und wo kann ich auch Verantwortung für eine Gruppe übernehmen?
Gab es denn jene brenzlige Situation, in der Sie als Gäste der Wüste unerwünscht waren?
Nein, das haben wir nie kennengelernt. Im Gegenteil, wir sind immer sehr, sehr willkommen. Und das fängt natürlich damit an, dass die Menschen durch unsere Wüstenreisen eben auch ein Stück Arbeit haben. Und sie lieben das. Sie sagen immer, das ist eine bessere Arbeit, als wenn ich da hier in der Oase was mache. Also sie sagen immer, wenn man in die Wüste geht, da werden Menschen und Tiere wieder gesund.
Keine Uhr, kein Handy, keine Kosmetik. Wer mit Agnes von Helmold, heute Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, durch die Wüste zieht, um intensive Selbsterfahrungen zu machen, der verzichtet auf alles, was von der möglichen Reise ins Innere ablenken könnte. Im vergangenen Jahr ist über sie fürs Fernsehen und fürs Kino eine Dokumentation gedreht worden. Die im Fernsehen habe ich gesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass zu dieser 14-köpfigen Gruppe nur 2 Männer gehört haben. Zieht die Wüste mehr Frauen an?
Ja, das ist grundsätzlich so. Ich kann sagen, dass im Schnitt 3/4 der Mitreisenden Frauen sind und die Männer immer in der Minderheit. Weil diese Art des Reisens kommt Männern mit ihren Bedürfnissen nicht so sehr entgegen, weil sie einfach das Heft nicht mehr unbedingt in der Hand haben. Und Frauen sind da eben auch oft sehr viel mutiger.
Wollen Männer denn auch mehr Abenteuer? Also hoffen die mal auf einen kleinen Überfall oder weiß der Geier, was man so in der Wüste erwartet?
Die Männer neigen erstmal dazu, möglichst mit dem Unimog oder mit dem Geländefahrzeug unterwegs zu sein. So haben mir Männer das auch mal gesagt in der Wüste. Für uns ist es toll, eine Wüste zu bezwingen. Und das ist was radikal anderes, als sich der Wüste hinzugeben. Und das heißt nicht, dass alle Männer so drauf sind. Es gibt ja immer wieder Männer, die eben auch ein Stückchen tiefer gehen und manchmal eben genau diese Form des Reisens mit viel PS schon kennengelernt haben und dann doch auch ein Stück ernüchtert sind.
In diesem Film hat eine Mitreisende aus der Schweiz gesagt, manchmal frage ich mich, spinnst du eigentlich? Du gibst so viel Geld aus und es ist so unbequem und die Knochen tun alle weh. Und trotzdem ist diese Frau mehrfach schon mit ihnen gefahren. Erstmal, wie viel kostet so eine Seelentour mit all den Strapazen? Frage 1, die nächste Frage kommt gleich.
Das hängt immer davon ab, wo wir gerade unterwegs sind. Und das Preisniveau ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Marokko liegt so im mittleren bis höheren Bereich und da kostet so eine Reise im Moment 1.450 Euro. Und das ist einfach so, dass viele Menschen unterschätzen, dass die Nomaden für so einen Tag Wüstenaufenthalt oft wenigstens so viel nehmen, wie wir für ein 4-Sterne-Hotel zahlen müssen. Ja, das ist sicher nicht ganz billig. Auf der anderen Seite, wenn ich das mit vielen Angeboten für Wellnessreisen oder so vergleiche, ist es eben auch doch auch nicht teuer.
Und es ist und halt keine Wellnessreise. Also das muss man schon nochmal sagen, weil die Schweizerin ja auch sagt, alle Knochen tun weh. Und dahin geht nämlich die nächste Frage. Wie schlafen Sie da? Also Sie schlafen da auf Matratzen unter freiem Himmel oder in Zelten?
Also zunächst muss ich doch nochmal sagen, wenn Martin alle Knochen wehgetan haben, das ist beileibe nicht bei allen Leuten so. Für viele ist das sehr wohlig, dort in der Wärme sich aufzuhalten. Und ich sehe selber, ich habe hier große Bandscheibenprobleme, aber in der Wüste, in der Wärme geht es mir gut. Das ist also einfach auch wie eine kleine Kur. Ja, das Schlafen ist so, dass jeder schauen muss, wo er denn gerne schlafen möchte. Wir haben also große Gemeinschaftszelte, ein oder zwei dabei. Es gibt auch, wenn man das unbedingt möchte, so ganz kleine Campingzelte, aber das wird eher selten gewählt. Und die meisten möchten doch gerne einfach unter freiem Himmel schlafen, um einfach das auch mal zu erleben, wie das ist, unter diesem gigantischen Firmament zu liegen.
Und eine Möglichkeit innerhalb dieser zwei Wochen ist auch ein Wüstenretreat. Da kann man 3 Tage allein sein. Welche Chance steckt in diesen 3 Tagen alleine in der Wüste?
Das ist ein ganz, ganz bewusster Abschied, den jeder da nochmal vollzieht und sich bewusst aus der Gemeinschaft verabschiedet und einfach mal auch spürt, was das eigentlich bedeutet, dass wir Menschen eigentlich auf Gemeinschaft bezogen sind. Wir sind keine Einzelwesen. Und das wird in dem Moment, wo ich weiß, so, jetzt lasse ich die alle zurück und ich weiß überhaupt nicht, was ich erleben werde in den nächsten 3 Tagen, das ist schon eine Herausforderung. Und dann kann so sein, dass wenn man wirklich das geschehen lassen kann, was sich ereignet, dass das eine wunderbare Einladung sein kann, eben auch ganz tiefe Erfahrungen zu machen in Form von absolutem Aufgehobensein, angefangen in der Natur, aber auch im Leben. Es können Erfahrungen sein, die in spirituelle Räume hineingehen. Es ist ganz unterschiedlich.
Die Herbstkarawane führt Sie wieder nach Marokko und es gibt ein Projekt, das Sie mit aufgelegt haben, Palmen für Marokko. Was steckt dahinter?
Ja, seit einigen Jahren war mir das Fliegen hin zur Wüste schon immer ein großes Problem, weil ja seltsam bekannt ist, was das für schädigende Auswirkungen hat, wenn wir diese Flugreisen machen. Und meine Lieblingsidee von wegen, wir sollten selber Palmen pflanzen, die wurde plötzlich sehr nah, als ich dann im letzten Jahr von Berbern ein 10-Hektar-Gelände für meine Nutzung angeboten bekam. Mhm. Es ist so, dass eine Familie ein Nutzungsrecht hat für das Gelände, aber keinerlei Geld und finanzielle Möglichkeiten, um dort etwas anzubauen. Und das war jetzt für mich die große Chance. Und daraufhin habe ich dann eine Projektgruppe gegründet, die jetzt diesen Plan aktiv unterstützen. Und wir haben uns dann mit einer NGO verbunden, die die Interessen der Berber in diesem Fall vertritt. Und jetzt ist es so, dass wir hier ein Konzept entwickelt haben und es soll dort sowas wie ein ökologisches Pilotprojekt entstehen, was aber eben auch Arbeitsplätze schafft und auf Dauer den Menschen dort ein Einkommen sichert.
Hilfe für die Berber und ökologischer Landbau, so könnte man es wahrscheinlich zusammenfassen, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und jetzt geht es einfach darum, dass nachdem das Konzept steht und der Brunnen jetzt entstanden ist und die erste Infrastruktur geschaffen, dass wir jetzt das Geld zusammentragen müssen, um einfach die weiteren Anpflanzungen auch zu sichern, weil das ist sehr, sehr teuer, da Palmen anzupflanzen. Und das Ganze muss ja auch bewirtschaftet werden, bis wir dann vielleicht in 5 Jahren mal die ersten Früchte ernten können.
Seit 27 Jahren setzt sich Agnes von Helmold der Wüste und sich selber aus. Kennen Sie sich eigentlich inzwischen, Frau Helmold, in- und auswendig oder überrascht die eine Agnes die andere Agnes manchmal noch?
Ja, jede Reise hat für mich was ganz Neues bereit. Also es ist nie so, dass ich mich auskenne mit allem. Natürlich kenne ich im Äußeren viele Dinge, aber das, was sich im Inneren ereignet, das ist jedes Mal doch etwas ganz Neues und auch dieser ganz lebendige Prozess, den ich total schätze. Und der hat natürlich mir geholfen, die Reisen so zu entwickeln, wie sie jetzt entwickelt sind und mich immer besser kennenzulernen.
Sie sind, glaube ich, inzwischen mehrfache Großmutter. Sind die Enkel schon infiziert?
Ich habe 4 Enkelkinder und meine älteste Enkeltochter, die war jetzt einmal mit in der Wüste. Und ich hoffe, dass die anderen, wenn sie größer sind, dann eben genau wie meine Kinder auch vor Jahren die Wüste auch kennen und lieben lernen.
So eine Oma wünscht man sich, die sagt, komm, ich nehme dich mit in den Sinai.
Ja, danke.
Ich bin Gisela Steinhauer, danke Ihnen sehr für die Tour, die Sie mit uns gemacht haben, Agnes von Helmold, und wünsche Ihnen weiterhin lebendige Erkenntnisse im Wüstensand. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen auch.